NDR Info. Forum am Sonntag.
Ein Konzert im alten Hamburger Elbtunnel. In den beiden Röhren stehen 144 Musiker nebeneinander, jeweils 6 Meter voneinander entfernt. Die Trompete neben dem Schlagzeug, die Geige neben der Oboe und die Gitarre neben der Querflöte.
$8 Millionen für die Kunst. Wie ein Förderpreis eine Kunsthochschule durcheinanderwirbelt. Von Joachim Hagen.
Die Besucher spazieren an den Musikern vorbei. Einen sichtbaren Dirigenten gibt es nicht. Stattdessen steht vor jedem Musiker ein Notenpult mit einem Tablet, einem kleinen Computer. Die Klarinettistin Lydia hat sich schnell an diese Art des Zusammenspielens gewöhnt.
Also das Ganze wird ja gesteuert über einen Computer und jeder bekommt dann die Töne aufs Tablet geschickt, wenn sie quasi dran sind. Also die Partitur läuft sozusagen durch und man sieht immer dann, wenn die Noten kommen, die man spielen muss, dann ist da so eine Linie und wenn die Note an dieser Linie ist, dann spielt man sie halt so lange, wie sie da steht und wenn sie wieder weg ist, dann hört man auf zu spielen.
Der Mann, der dieses ungewöhnliche Konzert unter der Elbe auf die Beine gestellt hat, ist der Komponist Georg Haidu, Professor für multimediale Komposition an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Von ihm stammen auch einige der Kompositionen. Besonders stolz ist er darauf, wie gut alles geklappt hat. Ohne die neue Technik wäre das nicht möglich gewesen.
Wir haben eine Darstellung, bei der die Musik auf den Bildschirm entlang scrollt. Und das dient eben dazu, die Musiker zu synchronisieren, weil sie ja wegen der Distanzen nicht dem Schlag eines Dirigenten folgen können, sondern eben eine andere Methode brauchen, um synchronisiert zu werden.
144 Musiker dirigiert von einem Computer. In dieser Form gab es das noch nie. Die Besucher sind beeindruckt.
Also es ist ein tolles Erlebnis, hier als Hamburger sowas mitzuerleben.
Sehr gut. Also es war eine ganz andere Erfahrung hier vom Klangvolumen auch. Hat uns sehr gut gefallen.
War sehr schön. Ja, nee, auch mit dem Tunnel und wie die ganzen Klänge da lang liefen und dass man das immer so erkennen konnte, auch mit den Stimmen, mit den einzelnen Sängern, fand ich sehr schön.
Großartig. So ein Klangerlebnis habe ich noch nie erlebt. Also Wahnsinn. Bin immer noch ganz beeindruckt.
Möglich wurde die Elbtunnelsymphonie durch ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. So ein Konzert, sagt Haidu, sei technisch und künstlerisch anspruchsvoll.
Wir mussten ziemlich viel Material anschaffen. Computer, iPads, Netzwerkequipment, Musiker bezahlen und andere Ausgaben, die wir hatten. Und das wäre ohne die Förderung nicht möglich gewesen. Ja.
Besonders stolz ist Haidu darauf, dass seine Hochschule für Musik und Theater die einzige künstlerische Uni ist, die sich bei der Ausschreibung des Förderprogramms durchsetzen konnte. Das Programm heißt Innovative Hochschule und soll kleine Universitäten und Fachhochschulen dabei unterstützen, ihre Forschungsergebnisse bekannt zu machen. Das Konzert im alten Elbtunnel ist nur ein Beispiel dafür, wie so etwas funktioniert. Mit dem Geld aus Berlin werden neue Instrumente entwickelt und fremde Tonwelten erforscht. Dafür stehen in 5 Jahren 8,5 Millionen Euro zur Verfügung. Aber so ein Geldregen sorgt auch für Verwerfungen innerhalb des Lehrkörpers und bringt alte Machtverhältnisse ins Wanken. Die Hochschule für Musik und Theater liegt malerisch am Ufer der Außenalster in einem der teuersten Stadtteile Hamburgs. Im Zentrum des Ensembles eine klassizistische Villa, das sogenannte Budke-Palais, drumherum mehrere moderne weiße Neubauten. Fast 1300 Studentinnen und Studenten sind hier eingeschrieben. Die Bandbreite der Studiengänge reicht von Kirchenmusik bis Pop und von Musiktheorie bis Multimedia-Komposition. Im Keller eines der Neubauten befindet sich das Büro von Jakob Sello. Überall stehen Kartons, Kabel, Drucker und Computermonitore herum. Wenn man sich die Werkstatt eines Erfinders vorstellen würde, so würde sie aussehen. Sello ist Projektleiter Innovationslabor, so heißt das in der Sprache der Hochschule. In diesem Labor tüftelt er an sogenannten Hybridinstrumenten, also Instrumenten, die mehr können als klassische Instrumente. Seine Lieblingserfindung ist der Hexenkessel.
Das ist erstmal eine Pauke, eine klassische Pedal-Orchester-Pauke, wie man sie ja in jedem Orchester findet. In diesem Fall ist da aber eine zweite Ebene eingebaut. Also im Kessel selbst ist ein Projektor eingebaut und ein kamerabasiertes System, mit dem ich die Position von Schlägeln oder auch Händen erkennen kann.
Sello nimmt einen kleinen Schlagstock in die Hand und berührt das Trommelfell. Sofort tauchen farbige Felder und Symbole auf, die er mit dem Schlagstock berührt und verschiebt.
Wir sehen ein kreisrundes, ja letztlich ist es eine Uhr. Also es sieht aus wie eine Bahnhofsuhr. Ich habe 12 Unterteilungen am Rand und ich habe, wenn ich hier einen kleinen Hebel bewege, dann bekomme ich Zeiger angezeigt, die jetzt auch anfangen zu ticken. Und jetzt kann ich zum Beispiel den Schlegel nehmen und damit diese Zeiger bewegen. Das gibt dann diese merkwürdigen Klappgeräusche und so ein paar andere Computereffekt-Sounds.
Der Hexenkessel kann auch ganze Tonfolgen, sogenannte Loops, aufnehmen, sie verändern und wieder abspielen. Der Schlagzeuger begleitet sich dann selbst. Sello behauptet von sich, er sei kein Schlagzeuger, aber einer seiner Studenten, Stefan Weinzierl, hat vor einigen Jahren mal demonstriert, was der Hexenkessel alles kann. Jakob Sello ist einer der beiden Väter des Abenteuers Innovative Hochschule. Vor 3 Jahren hat er gemeinsam mit Georg Haidu den Bewerbungsantrag geschrieben. Die Stimmung damals war gedrückt. Die Hochschule ausgeblutet, der Etat in den Jahren zuvor ständig geschrumpft. Fast die Hälfte der Mitarbeiter war weg. Da hörte Haidu zufällig von dem Förderprogramm.
Wir haben immer wieder nach Möglichkeiten Ausschau gehalten. Und als ich dann im November 2016 praktisch im Vorbeigehen hörte, dass hier sich eine ganz große Möglichkeit ergeben würde, habe ich sofort angebissen und habe dann die Hochschulleitung darüber informiert, dass ich eben das Interesse hätte, diesen Antrag für die Hochschule zu schreiben.
Nächtelang feilten die beiden an dem Antrag. In Anspielung auf die gerade fertiggestellte Elbphilharmonie nannten sie ihr Projekt großspurig Stage 2.0, Alsterphilharmonie. Die Bühne als Ort des künstlerischen Wissenstransfers und der gesellschaftlichen Teilhabe. Ihnen sei klar gewesen, erzählt Sello, dass sie mit hanseatischem Understatement keine Chance hätten.
Ich zumindest hatte durchaus starke Zweifel. In dem Moment, als wir die 2-Millionen-Marke geknackt haben, war ich sicher, wir sind raus. So viel Geld kriegen wir nicht. Ja, also die wirkliche Anerkennung kam dann tatsächlich eigentlich erst in dem Moment, wo wir wirklich diesen dicken 150-seitigen Papierstapel auf den Tisch gelegt haben. Da haben viele Leute gesagt, oha, aber in dem Moment, wo es dann wirklich durchgekommen ist, da war die Leistung irgendwie auch klar.
Aber nach dem ersten Schulterklopfen war auch klar, dass diese 8,5 Millionen die Statik der Hochschule erschüttern werden. Plötzlich gab es Geld für Abteilungen, die vorher nicht so wichtig waren. Georg Haidu formuliert das so.
Das hat dazu geführt, dass jetzt ein Zustand entstanden ist, dass periphere Teile plötzlich besser dastanden als sozusagen die Teile, die als Kern angesehen werden, nämlich der sogenannte Konservatoriumsbetrieb. Und wir eine paradoxe Situation vorfanden, die auch von unseren Kollegen, die sich bislang immer so quasi im Olymp der Hochschule gewähnt haben, eben auch als bedrohlich empfunden wurde. Und wir jetzt doch Sorge tragen mussten, deutlich zu machen, dass diese Innovationen auch allen zugutekommen und nicht nur denen, die sich mit Multimedia beschäftigen.
Bei der Vizepräsidentin der Hochschule und Direktorin der Theaterabteilung Sabina Dein ist das gelungen. Sie freut sich über die Millionen aus dem Fördertopf und die neuen Möglichkeiten.
Zunächst mal waren wir total überrascht. Wir hätten nie damit gerechnet, dass wir den Zuschlag bekommen. Das war eine Überraschung und wir haben auch erst so allmählich mitbekommen, was das eigentlich bedeutet. Weil Papier ist geduldig. Wir haben natürlich, hatte man das gelesen, aber die Vorstellung, was da alles dranhängt, das hat sich erst so mit der Zeit wirklich geklärt. Und jetzt arbeiten wir uns da so peu à peu durch in die Realisierung all dieser großartigen Projekte. Und das ist schon aufregend.
Aufregend, weil es auch Widerstände gibt und Bremser, die einige Projekte am liebsten verhindern würden, wie den Umbau des Theaters des sogenannten Forums.
Der große Eingriff ist tatsächlich diese Sound-Akustikanlage. Und da habe sogar ich am Anfang gedacht, oh, was heißt das denn jetzt für uns Theaterleute? Die Angst war, was passiert, wenn wir das alles mikrofonieren, wenn die Mikrofone uns die Züge verhängen, wenn wir nicht mehr die Dekorationen einhängen können, wenn die Lichtgestaltung eingeschränkt wird? Was heißt das, wenn hinten die Wände mit diesen Akustikplatten ausgelegt werden? Ich hatte da auch große Sorge und dann haben wir aber sehr lange mit dieser Firma gesprochen und die konnte alle Ängste sozusagen beruhigen.
Allerdings, Dein spricht nicht für alle Kollegen. Einige Mitglieder des Lehrkörpers misstrauen der neuen Technik. Sie befürchten, dass das Theater ohne Soundsystem nicht benutzt werden kann, weil die Wände so gedämmt werden, dass Bühne und Zuschauerraum schalltechnisch tot sind. Der amerikanische Sounddesigner Rama Gottfried will diese Vorbehalte entkräften. Er koordiniert den Umbau des Forums. Gottfried sitzt vor dem Orchestergraben, hinter ihm die Ränge mit den rot gepolsterten Stühlen. Etwa 450 Zuschauer finden hier Platz. Um zu erklären, warum der Umbau des Forums das Herzstück des Innovative Hochschule-Projekts ist, holt er weit aus.
We're a Hochschule for Music, but also a theater.
Wir sind eine Hochschule für Musik, aber das hier ist auch eine Bühne für Sprechtheater. Dieser Raum hier ist die Bühne für die gesamte Hochschule. Er muss alles können, von Oper bis Sprechtheater. Und die Lautsprecher und Mikrofone dürfen die Bühnentechnik nicht stören. Das muss man alles berücksichtigen.
Gottfried will zeigen, was technisch möglich ist, mit einem der modernsten Soundsysteme der Welt.
Das System hier drin wird sowohl die Bühne als auch den Zuschauerraum mit Mikrofonen und Lautsprechern erfassen. Wir nutzen dafür das Meyer Sounds Installationssystem, das verschiedene akustische Räume simulieren kann für die unterschiedlichen Bedürfnisse.
Ein weiterer Vorteil: Schauspieler und Sänger müssen keine Mikroports tragen, also keine kleinen drahtlosen Mikrofone auf der Wange oder am Kinn. Auch das Zusammenspiel werde dadurch einfacher, versichert Gottfried.
Since there will be microphones as many places as possible.
Wir haben Mikrofone fast überall im Raum. Das wird auch die Verständigung auf der Bühne verbessern. Das ist ja oft ein Problem bei großen Ensembles. Die einzelnen Schauspieler können nicht hören, was auf der anderen Seite der Bühne passiert. Mit dem neuen Soundsystem kann man den Schall flexibel kontrollieren.
Distributing the sound dynamically, so you can really control it in a highly flexible way.
Um sich vorstellen zu können, wie der Raum später einmal klingen wird, hat Gottfried zwei verschiedene Akustikeinstellungen simuliert. So würde sich ein Gitarrensolo anhören, wenn das System einen kleinen, intimen Raum wie eine Kellerbar imitieren würde. Und so in einer hohen Kirche. Die Kritiker innerhalb der Hochschule kann Gottfried damit nicht überzeugen. Allerdings ist auch keiner von ihnen bereit, seine Vorbehalte vor dem Mikrofon zu formulieren. Der Präsident der Hochschule, Elmar Lamson, hat versucht, in dem Streit zu vermitteln. Am Ende hat er dem Umbau des Forums zugestimmt, aber er kann beide Seiten verstehen.
In diesem Raum, in dem ich meine Studierenden zum Examen führe, kann ich nicht mehr bestimmen, nutze ich die Digitalisierung oder nutze ich sie nicht. Und da gibt es die eine Richtung von Menschen, die sagen, die Akustik dieses Saales war immer schlecht. Das kann nur besser werden. Die anderen sagen, die Akustik war nicht gut. Aber wir wollen uns dieser Herausforderung einer Welt, wie sie wirklich ist, stellen. Und wir wollen nicht in einer Retorte spielen.
Dieser Riss durch das Kollegium der Hochschule, das weiß auch Lamson, wird so schnell nicht zu kitten sein. Das Foyer der Hochschule ist eine Art Pausenhalle mit einem kleinen Tresen, an dem Kaffee und belegte Brötchen angeboten werden. Die Studentinnen und Studenten treffen sich hier vor oder nach den Seminaren. Von dem Projekt Innovative Hochschule haben sie nur wenig mitbekommen.
Das ist ein Förderprogramm für die Hochschule. Ja. Haben Sie davon schon irgendwas gehört?
Nein, nichts.
Okay. Darf ich fragen, was Sie studieren?
Klavier.
Von welchem Projekt? Wisst ihr was davon?
Innovative Hochschulprojekt, das sind 8,5 Millionen, die Hochschule kriegt, hauptsächlich für Multimedia-Sachen. Schon mal was davon gehört?
Nein.
Sie auch nicht?
Ich auch nicht. Ja, teils. Aber auch noch nicht so sonderlich konkret.
Das will Konstantina Orlandatu ändern. Sie leitet ein Projekt der Multimedia-Abteilung, das mit dem Geld aus dem Innovative Hochschule-Projekt gefördert wird. Und sprüht vor Energie. An der Stirnseite des Foyers befindet sich eine kleine Bühne. Hier führt sie gerade ihr Projekt vor. Am Anfang hieß es noch, mein Kandinsky klingt anders als deiner. Aber Orlandatu wollte sich nicht auf nur einen Maler konzentrieren. Deshalb heißt es jetzt Moving Sounds Pictures. Und genau darum geht es. Um das Bewegen innerhalb von Gemälden der Kunstgeschichte und die Frage, wie das wohl klingt.
Leider, wir haben sehr viel Kabel. Nummer eins. Genau, hier ist deine Headset, was wir jetzt schön auf deinen Kopf setzen werden.
Konstantina Orlandatu setzt Sven die Virtual Reality Brille auf. Sven ist Student der Kirchenmusik im zweiten Semester. Er ist heute das Versuchskaninchen. Er muss ausprobieren, wie sich das anfühlt, sich in einem Gemälde zu bewegen. Die Brille sitzt noch etwas zu hoch und die Kopfhörer müssen noch heruntergeklappt werden. Sven bekommt zwei sogenannte Controller in die Hände, mit denen er Bilder anklicken und die Gegenstände in den Bildern bewegen kann. Damit steigt er in die virtuelle Realität ein.
Okay, ich befinde mich in einer Kunstgalerie und hier hängen vier Gemälde. Hier ist einmal Mischtechnik auf Leinwand von Desitzky. Hoppala. Fröhliche Struktur von Wassily Kandinsky. Suprematische Malerei von Kasimir Malevich und Komposition mit Schwarz, Rot, Grau, Gelb und Blau von Piet Mondrian. Ich gehe mal in das von Piet Mondrian rein. Geht das so? Ah, okay, ich habe das Gemälde ausgewählt. Jetzt laufe ich auf dem Gemälde herum. Es sieht aus, als wäre es eine Wüste und der Boden unter mir wäre das Gemälde. Man kann die einzelnen Farbsegmente anklicken und dann kommen Säulen hervor und spielen ein Geräusch ab. Und wenn man sie noch einmal antippt, dann fahren sie wieder herunter. Also die Säulen sind ungefähr so mannshoch und tauchen aus dem Boden auf. Das ist herrlich.
Als Sven aus dem Mondrian wieder auftaucht, braucht er ein paar Sekunden, um sich im Foyer der Hochschule wieder zurechtzufinden.
Vor allem jetzt, wo ich die Brille wieder abgenommen habe, man ist in einem komplett anderen Raum. Und man kann mit der Kunst interagieren auf eine abstrakte Art und Weise. Man fühlt sie nicht direkt, aber man kann sie durch Bewegungen verschieben. Und das ist ein Erlebnis, was... Es ist ein bisschen von der Sensorik abgetrennt. Also man fühlt es nicht, aber man sieht es. Und das fand ich sehr interessant.
Am Rand der Bühne warten schon die nächsten Versuchskaninchen, die ausprobieren möchten, wie es ist, sich in einem Bild frei bewegen zu können und dabei auch noch Töne zu erzeugen. Konstantina Orlandatu ist überall gleichzeitig. Da richtet sie einen Bewegungssensor aus, da passt sie darauf auf, dass die Versuchsperson nicht über ein Kabel stolpert. Schließlich hat sie doch einen Moment Zeit, um zu erklären, warum sie dieses Projekt erfunden hat.
Der Sinn der Sache ist es, raus aus der Hochschule und in die Gesellschaft zu gehen und alles da zu zeigen, weil ich mache das nicht für mich. Also das ist für die Leute, die nicht viel unbedingt mit Kunst sehr gut auskennen müssen. Also das geht darum, dass man durch diese Erlebnis man Sachen erfährt, die vorher gar nicht wusste.
Orlandatu stammt von einer kleinen griechischen Insel. Dort hatten viele der Bewohner überhaupt keine Beziehung zu moderner Kunst. Solchen Menschen einen spielerischen Zugang zu eröffnen, das habe sie motiviert.
Die Idee hatte ich vor 10 Jahren, weil ich habe hier in der Hochschule Multimediale Komposition studiert und damals war ich fasziniert von Kandinsky und Kandinsky angeblich sollte Synästhetiker haben, also Synästhesie haben und ich war so begeistert davon, wo ich dachte, okay, ich muss eine Installation machen, wo ich versuche, seine Theorie umzusetzen und wirklich, ich habe damals wieder eine Installation gemacht, wo man einen Touchscreen hatte und könnte mit seinen Händen die Objekte berühren und von A nach B schieben und dadurch könnte man Musik erzeugen. Und das ist so gut angekommen, also die Leute fanden das super, weil sie können daran teilnehmen.
Dann, als es um die Bewerbung für das Förderprogramm Innovative Hochschule ging, hatte Georg Heidu sie gefragt, ob sie ihr ursprüngliches Projekt nicht weiterentwickeln wolle. Daraus wurden dann die Moving Sounds Pictures mit Bildern von Lisicki, Kandinsky, Malevich und Mondrian.
Da liegt daran, dass alle diese Künstler haben mit geometrischen Formen gearbeitet, was sehr einfach ist, grafisch alles darzustellen oder umzustellen oder zu gestalten. Aber ich bin sowieso fasziniert von dieser Periode, weil diese abstrakte Kunst, was alles in 20er Jahren passiert ist, in 30er Jahren, finde ich so fortgeschritten für die Zeit. Und ich habe gesagt, ich fange damit an. Und deswegen die erste Phase beschäftigt sich mit Abstraktkünstlern, also von dieser abstrakten Zeit, Abstraktperiode. Aber das Ziel ist, dass man sich entwickelt, dann wir wollen irgendwie in eine zweite Phase über Surrealisten was machen jetzt. Wir arbeiten gerade an Dalí, wir wollen danach in Picasso gehen, dann wollen in Pollack und. Also, dass man unterschiedliche Künstler von dieser Perspektive besser kennenlernt und interaktiv auch erkunden kann.
Diese Klarinette ist riesig, fast so groß wie die Klarinettistin Nora Louise Müller. Es ist eine besondere Klarinette, eine sogenannte Kontraklarinette, gebaut aus einem schwarz-grauen Kunststoff, der normalerweise für die Herstellung von Präzisionswerkzeugen benutzt wird. Diese Kontraklarinette wurde für ein neues Tonsystem entwickelt, die sogenannte Bohlen-Pierce-Skala. Auch das war nur durch den Fördertopf für die Innovative Hochschule möglich. Diese neue Tonskala wurde unabhängig voneinander von 2 Telekommunikationselektronikern in den 70er und 80er Jahren entdeckt, vom Deutschen Heinz Bohlen und dem Amerikaner John R. Pierce. Am einfachsten zu verstehen ist der Unterschied, wenn man sich die Tonleiter auf einer normalen Klarinette anhört und dann zum Vergleich auf einer Bohlen-Pierce-Klarinette. Zuerst also die normale Klarinette. Und jetzt die Bohlen-Pierce-Klarinette. Die Tonleiter auf der normalen Klarinette hat 12 Tonschritte, die Bohlen-Pierce-Skala hat 13. Diese andere Unterteilung ermöglicht neue Harmonien, sagt Nora Louise Müller.
Das Reizvolle an Musik in der Bohlen-Pierce-Skala ist, dass wir tonale Musik schaffen können, die fremde Harmonien beinhaltet, die wir noch nicht gehört haben vorher. Wir können also neue Musik komponieren, die neue Reize bietet und sind trotzdem in einer harmonischen Welt dabei.
Jetzt geht es nur noch darum, diese fremden Harmonien einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
NDR Info, Forum am Sonntag. 8 Millionen für die Kunst. Wie ein Förderpreis eine Kunsthochschule durcheinanderwirbelt. Von Joachim Hagen. Technik Jonas Teichmann. Regie Marion von Klarenau. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.